Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kurbel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.
Willkommen beim MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de. Wir sind bei Folge 230 und mit dabei sind wie immer Anne.
Hallo.
Und Daniel.
Hi.
Ja. Ja, es gibt ein paar MLS-Spielchen, über die wir reden müssen. Es gab ein groß angelegtes Testspiel unter der Woche über die komplette MLS verstreut und dann gab es eben am Wochenende der reguläre Spieltag. Ja, gab es ein paar spannende Highlights, genau. Und aber bevor wir dazu kommen, hat Anne noch ein kleines Quiz für euch.
Genau, ich möchte heute mit euch über einen Spieler sprechen und ehrlich gesagt, ich bin mir gar nicht sicher, ob wir ihn eventuell schon einmal im Spielerquiz hatten. Das kann durchaus sein. Allerdings gibt es neue Informationen zu ihm, weshalb er heute mal wieder Thema sein sollte. Und über ihn muss man gar nicht so viel sagen. Das war ein sehr, sehr treuer Spieler. Er ist nämlich nach der Uni gedraftet worden von einem Team, war zwischenzeitlich kurz mal für, etwa ein Jahr verliehen an einen anderen Club, aber ansonsten hat er nur in diesem Team gespielt. Er war 2012 gedraftet worden und er hat Anfang des Jahres seine Karriere beendet. Eventuell klingelt es schon. Das ist definitiv ein Spieler, über den wir hier schon das ein oder andere Mal gesprochen haben, vor allem im Zusammenhang mit dem US Open Cup. Wisst ihr, wer es sein könnte?
Ein One-Club-Player, der 12 Jahre lang in der MLS gespielt hat.
Der amerikanische Toddy sozusagen.
Sozusagen, ja. Wie gesagt, er war für ein Jahr verliehen.
Mhm.
Ihr kennt ihn durch eine Situation in einem Spiel bei dem verliehenen Team auf jeden Fall.
Wie hieß er denn nochmal? War der bei deinen Red Bulls?
Genau.
Mira?
Genau.
Boah, easy.
Ja, genau, es ist Ryan Mira. Und die Situation, die ich gerade meinte, war, er war beim New York City FC ausgeliehen. Und das in dem einen Spiel, vielleicht lag es einfach daran, dass sein Herz noch bei den Red Bulls lag. Aber da hatte er sich einen ziemlich doofen Patzer geleistet, der dazu führte, dass der New York City FC ein Tor kassierte. Da sah er nicht gut aus, aber ich hab's ihm nie übel genommen. War schon ganz witzig. Allerdings, worauf ich hinaus wollte heute, war, Ryan Mir hat ja seine Karriere beendet, ich hab's ja schon gesagt, und wir kennen ihn, weil, oder ich habe ja schon häufiger über ihn gesprochen, weil sein Vater bei der Feuerwehr in New York war, unter anderem auch am 11. September damals im Einsatz war, wo ja in New York so einiges los war. Und er war damals auch mit am World Trade Center eingesetzt. Das hatten wir schon ein paar Mal thematisiert. Und ja, wie gesagt, Ryan Mir hat die Karriere beendet und er selbst macht jetzt die Ausbildung zum Feuerwehrmann.
Cool.
Ich finde es so faszinierend. In Großstädten ist es ja wirklich, das ist sehr viel Berufsfeuerwehr, sage ich mal. Ich meine, klar brauchst du auch, weil je mehr Menschen da sind, desto mehr ist los. Bei uns ist aber wirklich, ich sag jetzt mal wahrscheinlich 90% freiwillige Feuerwehr. Heißt, du bist ganz normal arbeiten irgendwo unterwegs. Auf einmal geht ein Melder los und dann bist du unterwegs. So ist es zumindest auf dem Dorf. Aber umso schöner, dass er in die Fußstapfen seines alten Herrn tritt oder treten wird. Leider werden sie es wahrscheinlich nicht gemeinsam machen, aber trotzdem ist der Vater, denke ich, stolz auf ihn.
Genau, gemeinsam geht nicht. Sein Vater ist letztes Jahr in Rente gegangen. Aber ich denke, nach 41,5 Jahren bei der Feuerwehr ist das schon in Ordnung, dass er da in Rente ging.
Ja, absolut.
Erst ab 42 ist das in Ordnung.
Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob es freiwillige Feuerwehren in den USA gibt.
Das schon, aber ich denke mal, weil die USA ist halt so weit gestreut, wenn da irgend so ein Dorf hast, wo die nächste Großstadt, keine Ahnung, 50, 60 Kilometer weg ist, dann muss es ja auch irgendwie sowas in der Art geben normalerweise. Außer die haben halt auch für die kleinsten Dörfer irgendwie Berufsfeuerwehr, dass dann da, keine Ahnung, 4, 5 Feuerwehrleute gibt, die dann dafür bezahlt wurden. Aber kann ich mir auch nicht vorstellen. Wäre ja nicht rentabel. Naja. Da bin ich jetzt aber auch nicht so informiert.
Wer das weiß, kann uns ja gerne mal schreiben.
Auf jeden Fall willkommen beim Feuerwehr-Podcast. Und es ist auch nicht so, dass Spielertypische, sage ich mal, dass man jetzt sagt, irgendwie, man macht dann Trainer oder irgendwie eine Managerrolle oder sowas, sondern dass man dann eigentlich in einen ganz normalen Job geht, auch in einem wichtigen Job, der für halt, ja, für andere Menschen einfach ja durchaus lebenswichtig, lebensrettend, ihr wisst, was ich meine, ist und deswegen, ja, ich würde mal sagen, Win der Woche oder so.
Ja, definitiv, aber ich meine, letzten Endes, wenn das ein Dreierschein machen würde, dann könnte er immer sagen, gut, er ist der Feuerwehrmann und rettet irgendein Team vor dem Abstieg oder vor dem, wie kann ich jetzt eine gute Überleitung zu Galaxy oder die Galaxy beschreiben, er zieht den Karren aus dem Dreck.
Sagen wir es mal so, in L.A. muss man viele Feuer löschen.
Oder anders formuliert, es gibt ja bei der New Yorker Feuerwehr und Polizei gibt es ja eigene Fußballteams. Und klar, diese Teams trainieren nicht nur, sondern sie löschen eben auch Feuer. Und das fehlt bei LA Galaxy. Denn bei denen brennt ja so einiges. Unter anderem auch so komische Entscheidungen. Dementsprechend müsste da dringend mal gelöscht werden. Aber bisher fehlt ihnen die Feuerwehr.
Die machen quasi so das UNO-Reverse.
Es gibt eine News zu unserem Trainer. Ja, er bleibt. Oh.
Ja, weil LA Galaxy, also das Team, was bis dato in dieser Saison noch nicht ein Spiel gewonnen hat, hat den überraschendsten Move des Monats, glaube ich, gemacht. In den Kommentaren liest man immer, dass die Fans fordern, Greg Berhalter, wollte ich jetzt gerade schon sagen, Greg Rennie soll entlassen werden, muss raus. LA Galaxy hat jetzt genau das Gegenteil gemacht. Sie haben ihren Trainer verlängert. Mitten in der Saison, obwohl es eigentlich keinen Bedarf dafür gibt. Und die Fans ihn eigentlich lieber gerne gehen sehen wollen würden. Interessanter Move.
Ich glaube, sie wollten ihn eigentlich kündigen, aber der Praktikant hat das falsche Formular ausgedruckt. Und bis sie geguckt haben, war halt schon die Unterschrift drauf.
Ja, der Klassiker. Ja, das kann natürlich sein. Klingt sogar logisch.
Und dann wird es halt schwierig, das wieder rückgängig zu machen.
Ja, unterschrieben ist unterschrieben.
Praktikanten halt.
Furchtbar. Tja, dann haben sie ihn jetzt wohl noch länger an der Backe, weil blöderweise falscher Vertrag, kannst du nichts machen. Dann bleibt er jetzt halt noch länger.
Es macht halt, klar, Vene ist ein guter Trainer an sich, ist erfolgreich im MLS-Titel sammeln gefühlt. Ich finde ihn an sich nicht schlecht, aber dieses Jahr läuft es halt gar nicht. Und das ist halt die Frage, weil an sich, haben wir ja schon ein paar Mal gesprochen, Mittelfeld und so fehlt da schon einiges, aber das Team ist eigentlich schon noch gut. Und das meiste ist ja trotzdem noch da von der Meistermannschaft. Also, dass es so kacke läuft, weiß nicht, ob es nicht auch irgendwie am Trainer ist, aber dafür verfolge ich jetzt die Galaxy-Spiele einfach zu wenig.
Ja, klar, sie haben auch Verletzungen. Alles ein bisschen problematisch, aber ich weiß nicht.
Ja, in der letzten Saison auch bei Galaxy.
Ja, auch wieder wahr. Also ich finde, sie haben da sehr gegen den Willen der Fans auch agiert, weil es gar keinen Bedarf gab, jetzt seinen Vertrag zu verlängern. Man hätte ihn nicht gleich rausschmeißen müssen, das wäre völlig okay. Aber seinen Vertrag jetzt mitten in der Saison zu verlängern, wenn es so schlecht steht um das Team, ganz schwierige Entscheidung. Ich weiß nicht, ob andere Teams, also bei anderen Teams habe ich so ein Verhalten noch nicht erlebt. Es ergibt in meinen Augen auch nicht so viel Sinn. So haben sie sich jede Möglichkeit genommen, ihn, oder viele Möglichkeiten genommen, ihn früher zu entlassen. Wird teuer sonst.
Ja.
Ich sehe das Ganze ein bisschen anders, tatsächlich. Ich kann die Punkte verstehen, warum die Galaxy Craig Venny vor die Tür setzen soll. Nichtsdestotrotz ist es in meinen Augen einer der besten, wenn nicht sogar der beste Trainer in der MLS. Er ist nicht umsonst letztes Jahr Champion geworden. Klar, das Team war qualitativ stark, ist es auch jetzt noch, aber da spielen verschiedene Faktoren mit. Ich meine, zu was für einem Zeitpunkt kam er zur Galaxy? Was hat er daraus geformt? Er hat ein Top-Team daraus gemacht, keine Frage. Und jetzt läuft es halt mal eine Saison nicht. Ich meine, wir sind jetzt bei 13 Spiele. Und das Einzige, was sie gewonnen haben, war Marco Reus, Spieler des Tages. Oder Spieler der Woche. Davon kann man sich auch nichts kaufen. Von daher ist es natürlich die Frage, welchen Weg gehst du? Gehst du den Weg mit ihm oder ohne ihn? Und aktuell, ganz klar, dunkle Wolken, dunkle Zeiten über Los Angeles. Wissen wir alle. Das wissen die Verantwortlichen von der Galaxy. Das wissen die Spieler. Das weiß auch ein Craig Venny. Kein Thema. Aber dann ist die Frage, welchen Weg gehst du? Die Saison ist eigentlich noch nicht vorbei, weil es sind noch über die Hälfte der Spiele. Die Galaxy, wenn die jetzt einen Run hinlegen, sind es wahrscheinlich am Ende knapp über dem Strich oder vielleicht sogar gar nicht. Kann ich natürlich jetzt noch nicht sagen. Ich glaube aber trotzdem, die Galaxy hat zum Stück weit die Saison abgeschenkt, weil die werden, ich kann es mir nicht vorstellen, dass sie noch in die Playoffs reinkommen. Also da müssen die ja einen absoluten Run hinlegen und ich sag's mal 10 oder 15 Punkte aufholen. Und das ist machbar, aber nicht, wenn du in einem Loch drin bist. Und natürlich auch geplagt von Verletzungen und so weiter und so weiter. Ist es die Frage, setzen wir ihn vor die Tür? Nein. Und das ist das richtige Zeiten. Ob der Vertrag verlängert werden muss? Wir wissen ja nicht, wie lange er läuft. Wenn er jetzt Ende 25 abläuft, finde ich das zum jetzigen Zeitpunkt das richtige Zeichen. Weil wenn du am Ende der Saison wirklich komplett schlecht dastehst mit ihm, dann hast du eigentlich wenig Argumente für die Verlängerung. Aber statt jetzt sind die Credits der Vergangenheit von ihm einfach ein Totschlagargument, was Vertragsverlängerung ist damit gerechtfertigt, um es so zu sagen. Und damit habe ich eigentlich auch meinen kurzen Take zur LA Galaxy abgeschlossen.
Ich muss auch sagen, Venny kann auch 4 oder 5 Saisons scheiße sein, er kann trotzdem noch Trainer bleiben. Andere Vereine haben es ja auch jahrelang so gemacht.
FC Toronto, die waren auch, die wurden ja, glaube ich, mit ihm sogar, haben die mit ihm gewonnen, ja, oder?
Ich glaube.
Ja, die haben mit 2017, haben sie ja mit ihm gewonnen. Und die Saison drauf waren sie auch nicht in den Playoffs, von daher.
Ja, zumindest hatten die keine Losing Streak.
Aber gut, mal schauen. Die Wettbüros laufen schon heiß, wann der erste Galaxy-Sieg kommt. Jetzt am Wochenende im Derby-Match-Day war ja das El Trafico gegen LAFC und das endete 2-2. Wie gewohnt, wieder ein torreiches Derby. Ein gutes Spiel, viele Schlagabtausch, wie vorhin schon erwähnt, Marco Reus wurde Spieler des Spieltags mit 2 Toren. Ein Schuss von rechts außen hat er schön im Tor versenkt und dann hat er noch einen direkten Freistoß verwandelt zum 2-2 in der 87. Minute und ja, hat der Galaxy zumindest einen Punkt beschert. Bei LAFC traf Buanga und Ortas. Und Marc Delgado, der jahrelang bei der Galaxy war, hat für LAFC auch eine Vorlage gemacht. Also, jo. Habt ihr noch was zu dem Spiel oder zur Galaxy?
Nein, aber ich hätte etwas zum LAFC.
Ja.
Wenn ich noch darf. Der LAFC hat ja noch die theoretische Chance, sich für die Club-WM zu qualifizieren. Und da gibt es jetzt plötzlich, schrieb die MLS, für die potenziellen 3 Teams, die an der Club-WM teilnehmen, ein neues Transferfenster über 10 Tage, was dann bald kommen wird. Also, was ist da schon wieder los? Warum kommt da jetzt schon wieder ein Transferfenster? Das andere ist ja gerade erst geschlossen worden. Was sagt ihr dazu?
Quatsch. Ich weiß auch nicht. Das ist nach der Club werden ist das Transferfenster offen. Ich weiß nicht, wieso man davor noch was braucht.
Ja, es ist, also klar, wahrscheinlich soll es auch nur für die Club-WM sein, aber es ist trotzdem schon wieder ziemlich merkwürdig. Sie hatten ja nun ausreichend Zeit, sich zu verstärken.
Vor allem, wenn sie da Spieler verpflichten, die würden sie ja dann auch in der MLS einsetzen. Das heißt, da hast du einen Vorteil, auf alle Fälle. Und gut, wie viel es dann bei der Galaxy bringt, die sind gar nicht dabei, gell, obwohl sie Champion wurden. Das ist auch schon wieder so, okay, interessant, sag ich mal. Ich weiß nicht. Also, wie gesagt, also, keine Ahnung, es ist Inter Miami, aber eigentlich dürften die nicht viel investieren können, ohne irgendwelche Spiele rauszuwerfen oder zu verkaufen. Dann die Sounders, ich weiß nicht, also das ist so ein Verein, ich kann mir schwer vorstellen, dass die da jetzt für eine Club-WM fett aufrüsten werden. Die machen eigentlich eine humane und schlaue Transferpolitik mit vielen jungen Spielern auch und Spieler, die sie halt auch wirklich brauchen. Da kann ich mir halt dann wenig vorstellen, dass die jetzt sagen, oh cool, Club-WM, jetzt holen wir uns richtig krasse Spieler, damit wir da gut abschneiden.
Die Frage ist ja auch, sind das Spieler, die sie dann wirklich zur MLS nutzen dürfen oder nur während der Club-WM?
Ja.
Alles noch nicht hundertprozentig klar.
Das schon. Also das einzige Team, wo ich mir halt was vorstellen könnte, wäre halt der LAFC. Aber ja, das auf alle Fälle. Das Einzige, was dass die drei Teams dann auch 10 Tage früher wieder Transferende haben. Aber I don't know. Ich finde es auch sehr strange, unnötig auf alle Fälle, wenn das so kommen sollte. Weil an sich, die Teams stehen ja, die Teams sollten eigentlich bis dahin eingespielt sein. I don't know. Ich find's auch nicht logisch. Aber gut. Ihr könnt ja mal ganz schreiben, was ihr da davon halten würdet, wenn diese drei Teams früher in die Transferphase starten dürften. Meint ihr, sie werden es ausnutzen und dort große Vorteile aus sich rausziehen, auch für die MLS? Oder denkt ihr, dass da nicht viel passieren wird? Schreibt es uns gern. Dann würde ich sagen, machen wir eine kurze Pause und hören uns gleich wieder.
Er war der Rekordmann des DDR-Fußballs. 102 Länderspiele, 55 Tore, 4-mal Torschützenkönig. Und trotzdem stand Joachim Streich oft im Schatten. Unsichtbar im Westen, im Osten zwar gefeiert, aber nie frei. Ein Stürmer mit Weltklasse-Instinkt, gefangen im System, das seine Helden kontrollierte. Wie er trotzdem zur Legende werden konnte, davon erzählen wir in dieser Folge der 100 Fußballlegenden. Joachim Streich, der Star im falschen System.
Sodalei, da sind wir wieder. Und ich würde mal sagen, wir machen mit dem Texas Derby gleich weiter. Einfach weil wir es gerade fresh in unserer kurzen Pause angesprochen hatten. Und Houston, oder beziehungsweise für Houston lief es echt gut. Also sowohl am Testspieltag hatten sie 2-0 gewonnen, sowie auch in der Derby-Woche gegen Dallas gab es einen 2-0-Sieg. Und somit sind sie mit 6 Punkten mehr auf Platz 10 hochgeklettert, nachdem sie ja vorm Spieltag noch hinter Kansas waren. Dadurch, dass sie auf das Derby gegen Dallas gewonnen haben, haben sie auch Dallas in der Tabelle überholt, dank des besseren Torverhältnisses. Also, ja, die 4 Tore und 0 Gegentore haben sich auf alle Fälle gelohnt. Was ganz sehenswert ist, ist in dem Spiel zum einen, dass er Dallas jetzt eine Neuerung im Stadion hat, wahrscheinlich schon ein paar Spiele vorher, aber die ist mir jetzt erst aufgefallen, nämlich sie haben ein richtig fettes, leuchtendes Dallas-Logo hinterm Tor stehen. Sieht irgendwie cool aus und somit ist die leere Fläche hinterm Tor, wo keine Sitzplätze sind, ein bisschen besser dekoriert, sag ich mal. Sonst, Spiel an sich war laut Highlights ganz spannend. In der, 37. Minute hat Julio von Dallas mal von der Mittellinie einfach abgezogen. Bond, Keeper bei Houston, stand sehr weit draußen. Und der Ball wäre auch wirklich ins Tor gegangen, aber Bond konnte im Rückwärtsgang noch irgendwie nach hinten kommen und seinen Arm hochstrecken und den Ball gerade noch so über die Latte kratzen. Starke Aktion vom Keeper. Wäre sonst ein sehr, sehr geiles Tor gewesen. So machte das geile Tor Jack McGlynn auf der anderen Seite in der 64. Minute. Nachdem er so von links außen, was würde ich schätzen, was waren es? 20, 25 Meter irgendwas in dem Raum, oder?
Ja, passt. In etwa.
Irgendwie so. Einfach mal abzieht aufs lange Eck, satter Strahl, gerader Strahl, auf halber Torhöhe ungefähr und richtig schön hinten rein. Der schlägt ein, der Ball. Richtig schönes Tor. Schaut es euch mal echt gern an. Vorlage von Griffin Dorsey, der dann auch in der 81. das 2:0 macht, was auch sehr ansehnlich ist. Ich glaube so 14, 15, 16 Meter ungefähr. Auch so leicht links außen zieht er auch direkt ab, landet auch im Kasten. Ja, und somit gewinnt Houston hier 2:0. Und sie macht ein bisschen wichtige Punkte wett in der Tabelle.
Ja, ist ja sowieso merkwürdig, dass Dallas an dem Tag ein Testspiel hatte und Houston ein reguläres Punktspiel. Ganz merkwürdig, diese MLS.
Wenn man es aus der Sicht sieht, ja. Aber gut, dann kommen wir zum Kanada-Derby, das Lieblingsderby des Daniels sozusagen. Denn in Kanada ist
eine rote Karte und 7 Tore da.
Oder so. Daniel verpasst seinen Einsatz. Nein. Gut. aber wie es alle schon sagte.
Er hat den Joke nicht verstanden.
Hm?
Er hat den Joke nicht verstanden, Vincent.
Gerade du.
Warum habe ich wohl nichts gesagt?
Es klappt verzählig.
Ja, warum habe ich wohl nichts gesagt? Weil es ist keiner da, der was sagen kann.
Jetzt redet er sich raus. Nee, aber 7 Tore gab es tatsächlich und eine rote Karte. Anne, was war da los?
Also, die Partie fing für Montreal ziemlich gut an. Sie waren nach, ich schätze, 11, 12 Minuten oder so, eigentlich das erste Mal in Führung gegangen. Allerdings war es abseits. Und das hatte auch der Linienrichter gesehen, sofort die Fahne gehoben. Dementsprechend läutete zwar die Glocke bei den Fans, aber unnütz. Das Tor zählte nicht. Die Antwort war dagegen kurz darauf. Gab es den ersten Treffer für Toronto. Und in dem Fall war es so ein ganz klassisches Ding gewesen. Die Verteidigung hat sich da ordentlich ausspinnen lassen. Und das zieht sich eigentlich durch das komplette Spiel. Also die Verteidigung hat es für Toronto extrem einfach gemacht. Sie haben immer wieder Räume komplett offen gelassen. Der Klassiker war auch, dass das Gegenspieler, ja, dass man einfach hinter dem Gegenspieler läuft, mit dem Wissen, naja, wenn er vor mir läuft und der Querpost dann in den Strafraum kommt, dass der dann halt den Ball hat, aber ist ja gar kein Problem, fällt halt das nächste Gegentor. Und was für Montreal natürlich noch besonders hart war, war halt die rote Karte für Waterman, die allerdings auch berechtigt war. Er ist letzter Mann oder zumindest sehr stark auf Höhe letzter Mann und zieht da den Angreifer oben an der Schulter, am Trikot so ein bisschen, grätschen auch noch da rein, trifft nur sein Bein, also trifft nicht mal den Ball. Das ist ein eindeutiges Foul, er ist halt letzter Mann. In meinen Augen geht die rote Karte da vollkommen klar. Er fängt da natürlich wieder an, mit dem Schiedsrichter zu diskutieren, aber das ist völlig sinnlos. Ja, und danach ging dann halt ein richtiges Tore-Festival vor. Das, also von Montreal war das wirklich ein katastrophales Spiel. Gerade die Verteidigung hat gezeigt, dass da nicht viel hinter ist. Vorne der Sturm hat immer wieder mal was versucht, aber war auch jetzt nicht besonders, man hat nicht so wahnsinnig viel gesehen, aber wenn man was gesehen hat, sah das soweit ganz gut aus. Ein Tor haben sie ja auch noch gemacht, zwischenzeitlich bei, ich glaube, sie haben auf 1:4 oder so verkürzt oder 1:3 verkürzt und dann fiel das 1:4 danach.
Die war tatsächlich 1:4.
Ah, doch, 1:4, okay. Auf jeden Fall, ja. Also Toronto hat sie definitiv dominiert. Ist natürlich umso bitterer, wenn man zu Hause auch noch so ein Derby dann verliert in der Höhe. Und für Toronto waren das sehr, sehr wichtige Punkte, da jetzt mal wieder ein kleines Stückchen nach oben zu klettern. Für Montreal läuft es in dieser Saison auch noch nicht so gut. Allerdings, sie haben mehr Siege als LA Galaxy, weil sie haben einen Sieg immerhin.
Ja, auch dürftig eigentlich. Aber wenn du nach 34 Minuten schon Doppelwechsel vornehmen musst, und Tegen Klach sowie Tom Pierce rausnimmst, um Victor Lutorio und Fernando Alvarez reinzubringen. Ja, zeigt dir schon alles, wie katastrophal das Spiel für das Team von Marco Donadel laufen muss. Das ist eh noch die Frage, was mit ihm als Trainer passiert, wenn man Montreal so weiterspielen lässt. Ist ja nur Interimstrainer, soweit ich weiß. Ich weiß nicht, ob er schon einen festen Vertrag bekommen hat oder nicht. Aber meines Wissens nach müsste er noch Interimstrainer sein. Ja, also Toronto lässt sich auch viel Zeit für die Trainersuche. Aber I don't know, ob man den ähnlichen Weg geht wie Kansas. Da ist ja auch Zavangin auch noch Interimstrainer, aber auch schon gefühlt seit 2 Monaten. Deswegen, ja. Man merkt einfach, dem Team fehlt ein bisschen an Führungskraft, würde ich einfach sagen.
Sie können ja auch die LA Galaxy-Variante nehmen und seinen Vertrag einfach verlängern, direkt. Interessant fand ich übrigens auch, dass Caden Clark tatsächlich eine Entschuldigung an die Fans geschrieben hatte über Instagram. Im Prinzip das Klassische natürlich, aber halt sowas wie, tut uns leid, das habt ihr nicht verdient, das war nicht die Leistung, die ihr von uns erwartet und bekommen solltet. So in die Richtung ging das. Aber das zeigt auch irgendwie, das Team hat durchaus da verstanden, dass das kein gutes Spiel war. Beziehungsweise Testspiel, es war ein Testspiel für Montreal.
Das sieht Toronto ein bisschen anders
wahrscheinlich. Ja, für Toronto war es ein reguläres Punktspiel, aber für Montreal wieder Testspiel. Wie gesagt, ist ganz merkwürdig in der MLS, ich verstehe das immer gar nicht.
Ja, die USA, die haben einfach komische Regeln in der Liga.
Ja.
Das ist einfach, das ist was anderes wie in Europa. Aber genau, die Tore schoss Terry Spencer für Toronto, Bernard Eschinetz 2-mal, Ola Brünnhilzen hat auch noch getroffen und Theo Corbenau, oder wie man den ausspricht, hat auch 2-mal genetzt. Bernard Eschi auch mit einer Vorlage, auch Insigne bereitete ein
die
Tor vor.
Die Frage ist ja hat zum Beispiel so ein Ersatzspieler, der gar nicht gespielt hat, ich sag's einfach mal, Jonathan Silver, eine Snapchat-Story veröffentlicht, wo er ein Bild von seinem Kickstuhl und sich selber gepostet hat, denn mit der Aufschrift fehlerfrei, oder hat er das nicht gemacht? Weil es gab ja schon in der Vergangenheit ein paar Spieler, die sowas gemacht haben und dann suspendiert wurden in den Vereinen. Der aber nicht in der MLS spielt, wohlgemerkt.
Ja.
Weil an ihm lag's nicht.
Nee. An ihm definitiv nicht. Okay. Ja. Also, torreiches Derby, große Freude bei Toronto. Ja, große Ratlosigkeit bei Montreal, bei denen es wirklich nicht läuft. Letzter in der Eastern Conference mit 7 Punkte. Toronto konnte somit immerhin einen Platz hochrutschen auf Platz 13 nach dem Spiel und hat einen kleinen Anschluss gefunden. Denn Platz 11 ist halt dann auch schon wieder 5 Punkte weg. Deswegen, ja. Müsste da Toronto auch gucken, dass man da irgendwie dran bleibt jetzt. Habt ihr noch was zu dem Spiel?
Ich habe gerade mal nachgeguckt, ob Montreal zufällig gegen LA Galaxy spielt, aber das ist leider nicht der Fall.
Oh, das wär ein spannendes Spiel.
Tore fallen denn da bestimmt.
Dann haken wir mal noch schnell die 3 0-0-Spiele ab. Einmal Austin gegen Vancouver, 0-0. Das Team in Kanada, also das dritte Team aus Kanada, blieb somit weiterhin ungeschlagen. Also was heißt ungeschlagen? Die haben auch schon verloren, aber die letzten Spiele zumindest konnten ihnen keine Niederlage abgeringt worden. Ich glaube, die letzten Niederlage war die ziemlich am Anfang schon, oder?
Am 23. März gegen Chicago. Das war ja das Behalter-Derby.
Genau, ja. Also ja, schon ein Weilchen her. Sonst zu Vancouver noch eine kleine Story. Die haben ja Sportdirektor Axel Schuster. Bei dem gibt es Gerüchte tatsächlich auf dem Posten nach Augsburg. Mal gucken, wie viel da dran sein wird. Es gibt tatsächlich laut Augsburg morgen eine Pressekonferenz, eine große Pressekonferenz. Das heißt, da wird irgendwas passieren beim FCA. Laut Gerüchten sind da Trainer und Sportdirektor vom Rauswurf und ja, da könnte es durchaus vielleicht passen, dass man mit Axel Schuster da den Weg gehen wird, weil das ziemlich heiß gerade dran ist. Macht ja einen sehr starken Stopp bei Vancouver. Mal gucken, ob da was dran ist. Ja, Ich fände es tatsächlich ganz cool.
Aber ist ja die Frage, willst du dir das wirklich antun? Du könntest in Vancouver leben. Coole Stadt.
Das stimmt.
Cooler Club oder, was heißt cooler Club, aber zumindest ein Club, der gerade wirklich gut läuft. Und dann nach Augsburg zu wechseln.
Hallo, schöne Stadt.
Naja, die haben einen Feiertag mehr, okay.
Hä? Naja, die hat wahrscheinlich für Kohle eine Reputation. Easy.
Aber er hat definitiv noch ein Jahr Vertrag. Deswegen ist die Frage, möchte er das aufgeben? Weil aktuell ist er nicht nur Sportdirektor, sondern auch, soweit ich weiß, in Anführungszeichen Geschäftsführer. Heißt, er hat ja wirklich einen ziemlich hohen Posten, was daraus schließen lässt, dass die Augsburger sicherlich einen sechsstelligen Betrag hinblechen dürfen, wenn nicht sogar Rande des siebenstelligen.
Nee, so arg teuer wird er nicht. Das definitiv nicht. Wer weiß, was der, vielleicht hat er ja irgendwelche Klauseln im Vertrag oder so. Auf alle Fälle, es ist ein schöner Job, den er bei Vancouver hat, aber ich glaube, wenn als Sportdirektor was aus der Bundesliga anklopft, jetzt egal welcher Verein, ist das doch vielleicht doch nochmal ein bisschen lukrativer, wenn du einen Karriereplan hast, wo du sagst, du möchtest nochmal aufsteigen.
Jetzt,
wenn dein Plan ist, einfach irgendwo gemütlich beim Job deinen Seelenfrieden zu finden, dann soll er bei Vancouver bleiben.
Ich meine, er ist ja jetzt mit Herz und Seele und ich glaube, er hat schon Bock, irgendwie mit Vancouver zumindest die CONCACAF Champions League zu gewinnen. Wenn er das schafft, dann sagt er vielleicht sogar wirklich, gut, war schön mit euch, jetzt möchte ich mit Augsburg um die goldene Ananas spielen oder um den Klassenerhalt. Wenn das so ein Anreiz ist, dann ja. Ich meine, er hat jahrelang in der Bundesliga mitgewirkt, bei Mainz 05 war er ja knapp 30 und bei Schalke 04 drei Jahre. Wie gesagt, wenn das ein Anspruch ist, dann go for it.
Vielleicht möchte er auch einfach wieder zur Family. Wer weiß. Wer weiß, was die Beweggründe sind. Die Gerüchte sind da. Die Gerüchte sind ziemlich hartnäckig. Von dem her mal gucken. Sehen wir ja dann, also wir nehmen jetzt am Mittwoch aus. Wir sehen es dann morgen, was dann rauskommt bei der Pressekonferenz. Und dann, ja. Dann zum 2:00. Das war New England gegen San Jose. Ja, war nichts. New England spielt richtig gut. Schönes Stadion, schöne Fans, guter Verein, sehr sympathischer Trainer. Sehr schickes Logo, also das 0:0 haben sie sich verdient errungen. Ja, gefällt mir, guter Verein. Und zum 3:00 San Diego gegen Kansas und somit holt Kansas City sowohl in der Testspielwoche ein 0:0 sowie in dieser in der Testspielwoche war es ein 2:2 gegen St. Louis. Ha! Die können uns einfach nicht besiegen. Und dann noch ein 0:0 gegen San Diego, was ja, wo ich happy bin. San Diego hat uns gegen die Wand gespielt. Die rutschen somit von Platz 2 auf Platz 3 runter und konnten nicht gegen uns punkten. Somit bleiben wir mit 12 Punkten ein Punkt vor St. Louis in der Tabelle. Gefällt mir. Gut, ich denke mal, stimmt, es gab ein 4:0. Uiuiui, Nashville gegen DC United. Gut, ist auch auf End. Habt ihr sonst noch irgendein interessantes Spiel oder eine Szene
aus
dem Spiel?
Ja, aber eine interessante Begegnung.
Okay,
hau raus. Privaten Umfeld. Ich kann die ja mal veröffentlichen. Wenn du derjenige bist, finde ich geil, wie du das in den Podcast hörst. Da merkt man, wie klein die Welt ist. War ein Sonntagnachmittag. Ich habe es euch ja, glaube ich, in eine Gruppe eingeschrieben. Es war ein Tag nach dem Derby. Wir haben ja gegen die Timbers 1:1 gespielt und ich war bei meinem Vater. Wir haben zweite Liga angeschaut und danach bin ich heimgefahren mit dem Fahrrad. Und normalerweise fahre ich immer direkt heim. Und an dem Tag dachte ich, nee, Wetter ist schön, ich fahre noch ein bisschen am See runter, mache eine kleine Radtour, also nichts Besonderes. Dann bin ich aber einen größeren Weg heimgefahren, einfach weil ich es genießen wollte. Und ich fahre halt bergab und ich sehe, dass mir halt bergauf irgendeiner einem dunkelgrünen Trikot entgegenfährt. Ich fahre so runter, ich denke mir so, war das jetzt ein Portland Timbers Trikot? Dann habe ich kurz angehalten und überlegt, soll ich jetzt umdrehen und ihn einfach mal fragen und ihn mal wirklich anschauen, ob der wirklich so einen Schmutz trägt oder nicht. Bin dann umgedreht, habe ihn auch angesprochen. Er hat gesagt, ja, ich habe ihn auf meine schöne Jacke, die ich auch jetzt gerade trage, von den Seattle Sounders hingewiesen. Dann haben sie unsere Wege wieder getrennt. Das ist meine Geschichte, wie ich einen Portland Timbers-Fan getroffen habe. Wie gesagt, unser Privatduell, sage ich mal, ging 0:0 aus. Und auf dem Feld hat man sich ja 1:1 getrennt. Deswegen ist es ein doppeltes Unentschieden. Und Punkt für beide.
dass du das zulässt in deiner Gegend, dass die Leute so rumrennen, Daniel, schwach. Du verlierst die Kontrolle.
Die Sache ist halt die, normalerweise habe ich ein spezielles Werkzeug dabei, wo man die Trikots, zumindest die Wappen rausschneiden kann, aber das hatte ich jetzt nicht dabei. Das war nämlich noch in meinem anderen Rucksack drin.
Mann,
deswegen konnte ich da nicht Hand anlegen.
Ansonsten eine vielleicht interessante Begegnung oder eher interessanter für einen Spieler generell, nämlich Julian Gressel hat sein erstes Tor für Minnesota gemacht beim 3-0-Sieg gegen, da wird sich Vincent freuen, St. Louis. Und ich weiß gar nicht, es dürfte eines der ersten Spiele gewesen sein, ich glaube nicht das erste, aber eines der ersten Spiele, wo jetzt auch seine Familie mit anwesend war, die ja nicht gleich mit hinterherziehen konnten, weil Miami ihn ja sehr kurzfristig hat abdanken lassen. Und ja, Minnesota weiterhin auf 2 unter Vancouver.
Ja, die mausern sich auch wieder still und heimlich irgendwie zu einer erfolgreichen Saison.
Und Orlando hat auswärts gegen Miami gewonnen mit 0-3. Und auch danach, Messi hat nach dem Spiel nochmal gelb kassiert, weil er sich mit dem Schiedsrichter gestritten hat. Er war mit irgendeiner Entscheidung nicht einverstanden gewesen, weil er der Meinung gewesen war, er wäre gefoult worden. Das sei aber, oder das ist wohl nicht gepfiffen worden, das hat ihm dann so gar nicht gepasst. Dann hat er danach halt noch rumdiskutiert ewig. Und ja, da hatte der Schiedsrichter dann auch irgendwann die Faxen dicke. Für Miami läuft es gerade auch nicht so gut. Gibt nur ein Lappenteam, gegen das sie in den letzten Wochen gewonnen haben. Ansonsten haben sie im Prinzip nur verloren oder gehen die Earthquakes noch unentschieden. Die hatten schon bessere Zeiten. Aktuell Platz 6 der Eastern Conference unter Orlando.
Ja, für die lief es definitiv schon mal besser.
Oh, und ich sehe jetzt am kommenden Wochenende ist DC Hate Week für die Red Bulls Fans.
Geht's gleich weiter?
Geht's gleich weiter mit dem Derby.
Weil es letzte Jahr so gut lief.
Ganz, ganz schlechte Verbindung gerade. Hallo? Hallo?
Hallo? Anne?
Anne? Ich weiß, ihr habt einen absolut starken Gegner im Pokal. Also im US Open Cup. Aber könnt ihr bitte irgendwie vielleicht in die Verlängerung oder so gehen, dass die Spieler von Dallas minimal müde sind? Ich meine, die sind natürlich auch so krass. So, die könnten wahrscheinlich dreimal in 3 Tagen 90 Minuten spielen. Kein Thema. Aber wenn ihr die so ein bisschen auslobt, da wäre ich euch dankbar.
Sieg oder Spielabbruch. Ich gebe es weiter.
Dann ihr dürft einfach nicht Julio von der Mittellinie schießen lassen, sonst fragt mal bei Houston nach, die haben das ganz gut geregelt.
Ja, Houston ist krass, ich weiß.
Ja. Okay, ja, sonst die restlichen Ergebnisse, Columbus Cincinnati 1-1, Atlanta Philly 0-1 für Philadelphia, dann Charlotte Chicago 1-4, das hatten wir, Colorado Salt Lake 1-0, und den Rest hatten wir auch schon. Also sonst alles sehr beim Alten, wollte ich fast sagen. Stimmt auch nicht. Was ich noch ansprechen wollte, Charlotte befindet sich auch in einem freien Fall. Chicago gewinnt wieder 4-1 und Charlotte ist mittlerweile nur noch 9. Eigentlich seitdem wir sie gelobt haben, dass die gerade richtig gut spielen, da waren die, glaube ich, sogar 2. oder so, haben die alles verloren, soweit ich weiß. Also läuft bei Charlotte. Irgendwie, da ist gerade ein bisschen Krise im Verein, würde ich sagen. Sonst, wenn wir auf nächste Woche schauen, wie schon erwähnt, Seattle spielt gegen Dallas, die Red Bulls gegen DC, Kansas gegen New England. Sonst noch irgendwelche spannende Partien, wenn ich drüber gucke. Charlotte gegen Columbus könnte noch ganz spannend werden. Und
zumindest ein Spiel, dessen Uhrzeit sehr gut ist. New York City FC gegen Chicago.
Chicago ist gerade gut in Form. Die sind beide Teams gerade gut in Form. Sind Tabellennachbarn, die zwei Teams. Und Chicago könnte mit dem Sieg mit einem Punkt Vorsprung an New York vorbeiziehen.
Ja.
Von dem her sollte da ein Anreiz da sein.
Und ebenfalls zumindest zum Sehen ist die Uhrzeit auch sehr gut in der Partie Sounders gegen Dallas. Die spielen um 21 Uhr am Samstagabend und um 22.45 Uhr San Diego gegen LA Galaxy. Vielleicht sehen wir ja den ersten Sieg für die Galaxy.
Ja, mal schauen. San Diego ist ein harter Brocken. ist eigentlich auch so eine Art Derby. Wie gesagt, die zwei Städte sind nur eine Stunde auseinander. Wobei Carson, glaube ich, sogar noch ein bisschen südlicher ist von L.A., oder?
Ja.
Weiß ich gerade nicht. Ich glaube schon. Also noch vielleicht noch ein bisschen weniger wie eine Stunde. Von dem her, da dürfte die Bude auch voll sein. Würde ich mal ganz stark davon ausgehen. Ja. Ich sehe gerade, Orlando gegen Portland könnte auch noch sehr spannend werden. Die zwei Viertplatzierten der jeweiligen Conference treffen aufeinander. Ja. Genau. Schauen wir mal. Ich denke, dann hören wir uns nächste Woche, was das betrifft, wie die Spieltage ausgegangen sind. Habt ihr noch was zur MLS und den Spieltagen?
Nein.
Nein.
Okay. Dann habe ich noch eine leider traurige Nachricht zum Schluss, denn es gab leider einen Todesfall, nämlich Ex-Sporting Kansas City Stürmer oder Offensivspieler Gadi Kinder ist leider verstorben gestern mit 31 Jahren, viel zu früh von uns gegangen. Todesursache ist leider nicht offiziell geklärt, aber anscheinend ist er mit einer Krankheit ins Krankenhaus gekommen. Ja, er hinterlässt eine Ehefrau und zwei Kinder. Richtig, richtig bitter. Sehr, sehr traurig. Er hat zuletzt in Israel in seiner Heimat gespielt und ist dort eben auch dann verstorben. Ja, es tut irgendwie weh. Ich fand ihn mega sympathisch bei Kansas. War eigentlich auch ein guter Fußballer am Ball. Vor allem konnte er ja mit einer starken Ballkontrolle durchaus überzeugen. Schade, schade. Wir wünschen auf alle Fälle der Familie und den Kids ja gutes Beileid und ja noch ein, sag mal, gutes Leben. Und ich hoffe mal, die machen das Beste drauf. Ist, glaube ich, richtig, richtig hart, einen Vater zu verlieren, vor allem so früh. Ich weiß jetzt nicht, wie alt die Kinder sind, aber ich denke mal, wenn er 31 ist, würden die noch echt jung sein. Okay. Dann habt ihr sonst noch Themen?
Nein.
Ich hab nichts mehr.
Alright. Dann war es das wieder für die Woche. Dann würde ich sagen, schaut bei uns in Social Media Kanälen rein: Instagram, Twitter, MLS Supporters Germany, US Soccer News auf Facebook und Box to Box auf Twitter. Daniel, du hast, glaube ich, in der Zeit keinen neuen Bericht geschrieben.
Der ist schon länger draußen, aber ja. Vielleicht kommen noch welche. Ich muss schauen, wie es zeitlich meine Kapazitäten vorhanden sind.
Mal schauen. Aktualisiert die Box-to-Box-Seite regelmäßig. Vielleicht findet ihr wieder einen neuen Artikel von Daniel. Mal schauen. Die Überraschung ist auf alle Fälle eventuell gegeben. Dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Ja, habt eine schöne Woche. Genießt das gute Wetter. Es soll ja relativ gut werden, bis auf den heutigen Tag bei uns. Oder zumindest bei mir.
Ich wollte gerade schon sagen, Winston, aber bei uns ist auch ekliges Wetter.
Ja, aber ich habe gesehen, bei Anne ist es Sonnenschein.
Strahlend blauer Himmel, genau.
Ja, deswegen. Ja. Aber ab morgen soll es bei uns auch wieder ein bisschen besser werden und dann spätestens übermorgen wieder Sonne, 22 Grad. Dann würde ich sagen, bis zur nächsten Woche und dann ciao die Arabien.
Bye bye.
Tschüss.
Der MLS Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.